ARD.
Hey Charlotte, ich bin gerade gelandet und wollte mal hören, wie bei dir so die Lage ist.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Hi Lea, schön zu hören, dass du gut angekommen bist in Bangalore. Ja, ich bin gerade wieder zurück im Hotelzimmer und habe wirklich einen langen Tag hinter mir.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Lea
und Charlotte. Und Peter ist zurzeit im Urlaub und deswegen, Lea, bist du hier reingesprungen in das Delhi-Abenteuer. Vielleicht stellst du dich doch nochmal kurz vor.
Genau, ich bin jetzt für 3 Wochen hier, weil Peter Urlaub macht. Und ich arbeite eigentlich, wenn ich nicht in Delhi gerade vertreten darf, in Hamburg in der Investigation. Und ich bin jetzt seit 1,5 Wochen hier. Ich bleibe noch 1,5 Wochen und es kommt mir vor, 1,5 Monate, 1,5 Jahre auf jeden Fall irre lang, weil schon so viel passiert ist.
Ja, du bist echt in eine krasse Zeit hier zu uns gesprungen. Erzähl doch mal, es ging ja auch direkt los, ne?
Ja, wir haben uns gesehen und dann bist du ja im Prinzip nach Dakar schon los. Wir hatten ja schon in den Tagen zuvor gesprochen, als ich noch in Hamburg war. Da haben wir noch überlegt, ob wir Yunus, der gerade damals in Paris war, irgendwie da interviewen können. Aber egal, du bist dann los nach Dakar und ich bin dann direkt nach Bangalore geflogen, um dann weiter nach Sulur zu fliegen. 2 Tage und dann direkt wieder zurück nach Delhi. Also ich war eigentlich gerade noch gar nicht so richtig angekommen. Da war ich schon in Bangalore, ja.
Genau, weil ich weiß noch, als du noch in Hamburg warst, haben wir drüber gesprochen, ja, Bangladesch, da war ja gerade der Rücktritt von Sheikh Hasina gewesen, von der jetzt ehemaligen Premierministerin, dann der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus hat dann zugestimmt, dass er die Übergangsregierung leiten wird. Der war ja dann noch in Paris, deswegen bist du drauf gekommen, oh, ich könnte ja über Paris fliegen, ihn interviewen und dann nach Delhi kommen. Das hat dann leider nicht geklappt. Aber erzähl doch nochmal kurz, worum ging es denn bei dem Trip nach Bangalore? Da ging es ja um diese deutsch-indische Luftwaffenübung.
Genau, und vielleicht erinnert sich die ein oder andere an den Podcast aus der Woche davor. Da wollte Peter ja da gerne mitfliegen, aber das war alles nicht so einfach, weil dann der A400M nicht flog und dann war im Jahr alles so ein bisschen vermurkst. Genau, ich bin aber diesmal mitgeflogen, das war der zweite Teil der Übung und da war es eben so, dass zum ersten Mal die indische zusammen mit der deutschen Luftwaffe geübt haben und es waren auch britische, französische und spanische Soldatinnen und Soldaten dabei und das war so ein ziemliches Novum, das auch außenpolitisch durchaus eine gewisse Wirkung hatte und genau das habe ich dann mir angeguckt, quasi die Abschlussveranstaltung. Das war schon sehr spannend.
Und das Tolle war ja, dass du quasi für mich eingesprungen bist, weil ursprünglich sollte ich dahin fliegen, dann haben wir aber festgestellt, oh, Bangladesch vergibt jetzt Visa an uns ausländische Journalistinnen und Journalisten, was ja vorher noch schwierig war, als eben Hasina noch an der Macht war. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Lea, du fährst nach Bangalore, ich flieg nach Dhaka, nach Bangladesch. Und wir haben dann vorher schon gesagt, so, wir werden kaum Zeit haben, irgendwie zu telefonieren. Deswegen halten wir uns auf dem Laufenden über WhatsApp-Audio-Nachrichten, ne?
Genau, weil Schreiben dauert dann manchmal irgendwie auch noch länger. Und irgendwie dachten wir uns dann, okay, warum nicht einfach mal teilen, was wir uns so in der guten Woche irgendwie hin und her geschickt haben, weil im Prinzip, ich glaube, viel näher dran kann man es gar nicht erzählen, weil alles, was wir jetzt darüber sprechen würden, haben wir schon wieder halb vergessen. Wir sind ja vergesslich.
Ein bisschen.
Und genau, und deswegen würde ich sagen, nehmen wir euch einfach mal mit in die letzten 1,5 Wochen und wie Charlotte und ich uns so ausgetauscht haben.
Und das war übrigens auch der Grund, warum wir in der vergangenen Woche eine Folge ausgesetzt haben, weil wir einfach so unglaublich beschäftigt waren. Und genau, deswegen aber jetzt diese Woche diese bisschen besonderere Folge. Und wir steigen einfach ein am Montag. Den Anfang habt ihr schon gehört, da warst du ja schon in Bangalore gelandet. Und ich hatte den ganzen Tag schon in Dhaka verbracht, habe viele Menschen getroffen. Und ich würde sagen, da steigen wir jetzt einfach wieder ein, als ich dir ja erzählt habe, was ich so erlebt habe in Dhaka in Bangladesch.
Hi Lea, schön zu hören, dass du gut angekommen bist in Bangalore. Ja, ich bin gerade wieder zurück im Hotelzimmer und habe wirklich einen langen Tag hinter mir. Ich habe wahnsinnig viele Menschen getroffen, ganz viele Eindrücke im Kopf. Und jetzt setze ich mich gleich an den Beitrag, höre alle Töne durch. Der Morgen ging einfach so los. Wir sind sofort zu dem Haus gefahren von dem Vater von Sheikh Hasina, Sheikh Mujibur Rahman. weil ich hatte ja schon vor einer Woche, als der große Marsch auf Dhaka war und dann ja auch der Rücktritt von Sheikh Hasina, da hatte ich schon die Bilder gesehen, weil da sind direkt an dem Tag sind diese hunderttausenden Demonstranten, die ja in den Straßen waren, sind auch dann direkt auch zu diesem Haus gelaufen und haben es quasi gestürmt. Und ja, ich bin da reingelaufen und es ist nicht abgebrannt, aber die Wände stehen noch, aber alles andere ist verbrannt. Also weil vor einer Woche standen da lodernde Flammen in den Räumen und alles verkokelt. Ich bin da durchgelaufen, zersplitterte Scheiben, keine Gegenstände mehr. Das war jetzt inzwischen schon aufgeräumt. Aber ja, daran sieht man, wie sich der Hass wohl entladen hat auf Sheikh Hasina. Und dann sind wir weitergefahren zu der früheren Residenz von Hasina, weil auch das war ja groß in den Medien, dass die Demonstranten, die dann irgendwann gestürmt haben, da war ja Hasina schon längst auf dem Weg außer Landes, im Helikopter ist sie nach Indien geflohen. Und ja, das Verrückte war, auch letzte Woche gab es Bilder, wie Demonstranten einfach das ganze Haus geplündert haben. Also die haben ja Möbel rausgetragen und so weiter. Und heute war es so, das war jetzt schon wieder abgesperrt und bewacht von der Armee, aber es sah quasi aus ein bisschen wie so ein Flohmarkt. Also da waren Tische, Stühle, ein Rednerpult, an dem wahrscheinlich Hasina mal stand. Und das Beeindruckende war, dass da Studenten davor standen und sich versammelt haben, weil die jetzt da heute reingegangen sind, um das Ganze aufzuräumen. Also wieder den Schaden zu beseitigen, auch wenn es da katastrophal wahrscheinlich drin aussieht. Aber die Studenten haben eben gesagt so, ja, wir wollen jetzt helfen beim Wiederaufbau. Und das war wirklich sehr eindrücklich. Und dann sind wir in ein Krankenhaus gefahren, weil wir gehört haben, dass ja tausende Menschen verletzt worden sind und viele haben eben Augenverletzungen erlitten und wir waren dann in einem Krankenhaus, das spezialisiert ist auf Augenverletzungen und da lagen eben vor allem viele junge Männer auf einer Station und das war wirklich sehr bedrückend, weil ich habe da mit einem gesprochen und es sieht so aus, dass er wahrscheinlich sein Augenlicht verloren hat. Er hat erzählt, 4 Meter vor ihm standen irgendwann Polizisten und die haben dann geschossen und zwar haben sie wohl so Munition gehabt, so kleine Stahlsplitter und die sind eben in den Kopf geschossen, aber eben haben auch die Augen getroffen. Und dieser junge Mann hat gesagt, ja, das ist mein Sacrifice, mein Opfer quasi für diesen Protest. Und er hofft jetzt einfach, dass es für etwas gut war, dass er quasi mit seinem ganzen Augenlicht, mit seinem Leben, er wird nie wieder sehen können, dass er so einen hohen Preis bezahlt und er hofft, dass es für etwas Gutes ist. Also du siehst, ich könnte dir immer noch mehr erzählen, das war wirklich eindrücklich und jetzt auch ganz am Ende waren wir nochmal auf dem Campus von der Dhaka University und ja, die Studenten sind einfach wahnsinnig stolz, alle tragen immer noch diese Stirnbänder, diese grünen Stirnbänder mit dem Logo, mit der Flagge von Bangladesch, grün und mit dem roten Kreis in der Mitte. Ja, überall merkt man einfach, hier in dieser Stadt hat einfach eine Revolution stattgefunden vor einer Woche. Aber gleichzeitig ist auch wieder Alltag eingekehrt. Also die Straßen, da ist wieder wahnsinnig viel Verkehr, wie man es aus Dhaka schon kennt. Und morgen geht's dann weiter. Und ich bin aber gespannt zu hören, wie es dann bei dir morgen ist, auch mit der Luftwaffe in Bangalore. Bestimmt ja auch sehr spannend.
Genau, ich habe mal wieder sehr viel erzählt, Lea, ne?
Boah, aber du hättest noch so viel mehr erzählen können. Es ist einfach krass. Man muss sagen, du warst dabei, kurz danach in einem Land, in dem wirklich ja eine Revolution stattfand und also du hättest ja eigentlich auch noch locker länger als die Woche bleiben können. Also
ja. Genau, und das Gefühl hatte ich auch. Und es ist ja einfach so, wenn man da unterwegs ist, auch als Korrespondentin, dass man so viel erlebt. Und deswegen fand ich das so toll, dass wir das gemacht haben mit diesen Audionachrichten, weil man hat so viel mitzuteilen. Und es ist auch so gut, um das zu verarbeiten. Weil natürlich ist mir das auch nachgegangen und nahegegangen, diese Szene im Krankenhaus. Und genau, ich fand es toll, dass ich dir immer so kurzen Eindruck von mir schicken konnte. Und das war ja der Montag und ich glaube, du musstest am nächsten Tag richtig früh aufstehen, ne?
Genau. Ich glaube, Wecker 5 Uhr.
Ja. Oh Gott, nicht meine Lieblingszeit.
Genau, und dann sind wir weiter nach Sulur geflogen. Das ist so eine Dreiviertelstunde südlich mit dem Flugzeug von Bangalore. Und genau, und da war dann den ganzen Tag über diese Abschlussübung oder beziehungsweise an dem Tag war es tatsächlich eher eine Flugshow. Geübt haben sie in den Tagen davor. Und ja, das war schon irgendwie echt eindrücklich. Ich habe da auch mit einer indischen und einer deutschen Soldatin so darüber gesprochen, was die so mitgenommen haben. Und mein Eindruck war jetzt neben den Übungen, die muss man ehrlicherweise sagen, weil die indische Luftwaffe, die hat einen Großteil der Rüstung, ich glaube 70% der Militärausrüstung kommt aus russischer Produktion. Das heißt, die ist ganz anders ausgelegt als die jetzt, sag ich mal, der deutschen Luftwaffe. Das heißt, die Systeme sind gar nicht so krass kompatibel, um jetzt mega komplexe Übungen zu machen. Aber das heißt, ich glaube, was ich mitgenommen habe aus den Interviews, ist, dass es vor allen Dingen auch um den Austausch unter den Ländern, unter den Soldatinnen und Soldaten ging. Und dass diese Übung deswegen auch eher so ein politisches Signal, man arbeitet zusammen etc. war. Ich glaube, dass es für alle Länder auch nochmal unterschiedlich auszulegen ist. So, ich würde sagen, Indien hat mit der Übung auch zeigen wollen, auch in China, so hey, andere Länder kommen zu uns, um solch eine Übung zu machen, also so Macht zu demonstrieren. Und ja, Deutschland wiederum war es wichtig, eben auch gerade so um den Indo-Pazifik herum einfach nochmal eine Partnerschaft zu zeigen, Indien zu zeigen, hey, wir arbeiten zusammen. Genau, also insofern hatte das schon auch echt ein politisches Signal.
Und ich habe ja später deinen Beitrag auch gehört und da war ja sogar eine Soldatin aus Wittmund in Niedersachsen dabei, ne?
Genau, NDR, ne?
Genau, NDR-Heimatgefühl.
Genau, die war, als ich sie interviewt hatte, ich glaube so rund 2 Wochen schon dort und war auch überwältigt, diese ganzen Eindrücke, die sie da mitgenommen hat. Also das war schon ja super dicht, was sie mir da erzählt hat. Auch vor allen Dingen von der gemeinsamen Feier, die dann alle Soldatinnen und Soldaten so untereinander gemacht haben. Da haben sie dann so ihre Abzeichen durchgetauscht und sich auch ausgetauscht, so wie es ist dann bei einem anderen Militär zu arbeiten. So, es war schon echt interessant, genau.
Und es kam ja wohl auch extra hoher Besuch aus Berlin, ne? Für den Abschluss der Übung.
Genau, es sind einige Delegierte aus Berlin gekommen, auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses von der FDP, um sich das eben anzugucken, auch um der Bundeswehr nochmal zu zeigen, hey, das ist wichtig, was sie ihr macht, aber auch um, denke ich, auch um Indien gegenüber nochmal ein Signal zu setzen, wir kommen jetzt extra hierher, um zu zeigen, hey, diese Übung ist auch für uns von Bedeutung. Genau, die waren dann auch an dem Tag da in Sulu, als ich da war und da habe ich das so ein bisschen mitbekommen.
Ja, wie spannend und ich finde es jetzt so schön, dass wir das jetzt so rekapitulieren gemeinsam, weil das war ja dann an dem Dienstag, als du morgens früh nach Sulu gefahren bist und ich habe dir dann morgens auch noch aus dem Hotelzimmer noch wieder eine neue Audio geschickt.
Hi Lea, guten Morgen. Du, ich habe gerade mein Radiostück rausgeschickt nach Deutschland, gerade so kurz vor 6 Uhr Deutschzeit. Ich saß dann gestern Abend doch noch länger, weil es ist ja immer so schwierig, nach so einem langen Tag mit so vielen Geschichten wirklich die besten Zitate rauszusuchen. Aber ich habe es direkt geschafft und gerade noch just in time. Und dann bin ich gespannt, was du erzählst. Wahrscheinlich seid ihr ja heute unterwegs zu dieser Militärbasis. Dann einen guten Tag dir. Ciao.
Hey Charlotte, ach voll schön, dass es bei dir dann noch, wenn auch knapp geklappt hat, aber so ist es ja immer, eigentlich ist es ja immer knapp. Genau, ich bin auf der Militärbasis, das ist schon irre hier. Hier neben mir sind gerade mal 3 Eurofighter, die irgendwie ja, vorbereitet werden. Auf der anderen Seite irgendwie Kampfflugzeuge aus Frankreich, Spanien, das ist schon crazy da hinten von den Indern. Erzähl doch mal, wie es bei dir heute so aussieht.
Hi, also wir saßen gerade im Café, hatten mal kurz Pause und ich habe Töne transkribiert, weil man muss ja immer alles sichten. Und jetzt kam gerade die Nachricht in so einer Journalistengruppe, in der ich bin. Wir haben ja so eine Gruppe mit allen ausländischen Journalisten, dass das Gremium, das Kabinett von Mohammed Yunus tatsächlich, dass die heute um 7 Uhr eine Pressekonferenz geben. Und das passt ganz gut, weil ich bin jetzt auf dem Weg zu einem anderen Interview. Da geht es um die Textilindustrie und die Folgen für die Arbeiterinnen und Arbeiter nach den Protesten. Und genau, ich bin gespannt. Also es kam ganz plötzlich, dass die jetzt doch mit uns reden wollen, weil wir haben alles versucht, Statements zu bekommen bisher von Mohammed Yunus oder auch einem seiner Vertreter von diesem quasi Kabinett, bisher erfolglos. Aber heute Abend gibt es jetzt dieses Press-Briefing, da gehe ich dann hin.
Ja, mega spannend, das passt doch total gut. Machst du dann für morgen auch schon gleich den Bericht? Wir sind auf jeden Fall gerade gelandet. Du glaubst es nicht, ich bin im Cockpit mitgeflogen, die Landung. Beste Eigentherapie gegen Flugangst.
Wie, Lea, du bist im Cockpit mitgeflogen? Ist ja unfassbar. Von was denn bitte für einem Flugzeug?
Ja, von diesem A400M, was die Woche davor nicht flog.
Also, ach, mit dem Peter mitfliegen
ja,
wollte.
Ja, ich habe Peter dann auch ein Video davon geschickt, um ihn ein bisschen zu ärgern. Er wäre nämlich auch so gerne und bestimmt auch gerne im Cockpit mitgeflogen.
Aber erzähl mal kurz für alle, die nicht genau wissen, was dieser A400M ist.
Das ist einfach ein riesen Transportflieger, der ja auch, muss man sagen, so eine gewisse Vergangenheit hat mit gewissen Pannen. Und jetzt flog er aber, wie gesagt. Und da durfte ich tatsächlich dann bei der Landung auf Delhi quasi mit ins Cockpit. Und ich gestehe, ich fliege tatsächlich nicht so gerne. Immer wenn so Turbulenzen sind, rede ich mir immer ein, nein, die Statistik besagt und es ist alles super sicher und so. Aber so richtig gut fühlt sich das irgendwie trotzdem nicht an. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist genau das Beste. Genauso, wenn man Angst vor Spinnen hat, wahrscheinlich muss man sie in die Hand nehmen, keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, man muss sich dem stellen, ne?
Ja,
aber Cockpit, also ich kenne es ja nur aus dem Passagierflugzeug, da ist ja wenig Platz. Also und auch, also wie sah das da aus und war das ohne Probleme möglich, da mitzufliegen im Cockpit? Weil wir wissen ja alle, im zivilen Bereich würdest du niemals da mitfliegen dürfen.
Ja, voll. Nee, also ich habe jetzt keinen Cockpit-Vergleich, weil das war für mich ja auch dann irgendwie in dem Sinne eine Premiere. Nee, das ist schon größer, denn ich saß, also es konnten auch noch drei andere dazu gucken. Und ich saß da aber einfach noch so ein bisschen angespannt, weil ich dachte so, Gott, nicht, dass ich die Piloten ablenke oder so. Es ist schon irre. Dann hat man halt diesen krassen Panoramablick, dann, den ich dann auf Delhi hatte. Dann hört man halt irgendwie mal Durchsage, noch so und so viel Meter, noch so und so viel Meter, noch so und so viel Meter. So ein bisschen, wie man das aus so einem Flugsimulator kennt. Ja, und dann sieht man nur, wie die Landebahn immer näher und näher und näher kommt. Und plötzlich setzt man auf, denkt sich so, krass, wir sind da. Mhm. Einfach irre.
Ja. Und würdest du jetzt sagen, das hat dich jetzt komplett geheilt, weil du jetzt einmal da mit vorne mitgeflogen bist und gemerkt hast, die kennen sich da aus, oder?
Es hat auf jeden Fall geholfen. Ich meine, ja, es ist schon mal nochmal was anderes, wenn man das mal so mitbekommt, als wenn man irgendwie im Flugzeug einfach drin sitzt und von all dem ja nichts so miterlebt. So, also einfach so mal das so die Arbeit zu sehen und zu merken, hey, die sind immer ruhig. Und also ja, es hat voll geholfen.
Und hattest du nicht auch noch mit den Piloten gesprochen?
Ja, genau. Ich habe mich danach bedankt und meinte so, ey, mega, dass ich das machen konnte. Ich fliege tatsächlich nicht so gerne. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Dann meinte er so, naja, wir wollen auch immer gerne und sicher ankommen. Also wir geben uns hier schon Mühe, dass das alles gut klappt. Und ja, natürlich, klar, alle wollen gut und sicher ankommen. Also ja, war auf jeden Fall irgendwie ein schönes Erlebnis.
Ah, wie gut. Und ich weiß noch, dass ich ja zeitgleich eben in Dhaka war und war ganz froh zu hören, okay, du bist wieder sicher in Delhi gelandet. Und bei mir war ja in der Zwischenzeit eben diese Info durchgekommen, dass wir als internationale Medien Gelegenheit haben, eben mit dieser neu gegründeten Übergangsregierung zu sprechen, die sich ja eben nach dem Rücktritt von Sheikh Hasina gebildet hatte. Und dann, weiß ich noch, da standen wir wieder im Stadtverkehr von Dhaka. Man steht immer sehr im Stau und sind dann da, haben versucht, schnell dorthin zu gelangen, zu diesem Yamuna State Guesthouse, was nämlich gerade so quasi als Regierungssitz verwendet wird, weil ja die ursprüngliche Residenz von Hasina geplündert wurde und jetzt renovierungsbedürftig ist.
Hi Lea, nur ganz kurz. Wir haben gerade ewig versucht, hier in dieses staatliche Guesthouse zu kommen. Ja, wir mussten die Soldaten, die dieses Guesthouse bewachen, echt überreden, dass sie jemanden Verantwortlichen finden, der uns rein lässt und auf die Liste setzt. Und wir haben es dann endlich geschafft nach einer halben Stunde. Jetzt stehe ich hier mittendrin. Irgendwo hier wohnt auch Mohammed Yunus. Das ist echt verrückt. Aber natürlich, wie so oft, wir warten hier. Wir wissen nicht, wann was passiert. Die Pressekonferenz sollte um 19 Uhr sein, Local Time. Und jetzt ist es schon kurz vor 8. Also ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier warten. Und das heißt, es wird wieder eine Nachtschicht, weil ich wollte den Beitrag eigentlich für morgen früh auch rausschicken. Also ich bin gespannt. Und hier sind auch Kollegen von der New York Times, von AP, von Reuters, von den Nachrichtenagenturen und eine Radiokollegin von NPR aus den USA. Also wie immer spannend, auch dann Kollegen zu treffen. Und gut zu hören, dass du wieder in Delhi gelandet bist. Du, stell dir vor, ich habe tatsächlich Mohammed Yunus getroffen. Also getroffen ist übertrieben, aber es ist so abgelaufen, wir haben ja da ewig gestanden. Und dann haben sie uns irgendwann reingelassen, zusammen eben ja mit der amerikanischen Kollegin. Und dann haben wir da gewartet und gewartet. Und wir wurden so in einen Raum geführt und da saßen schon ein paar Frauen. Also da saßen 8 Frauen, die hatten alle so große DIN A3 Fotos dabei von jungen Männern. Und dann stellte sich raus, das sind alles Angehörige von eben Familien, die jemanden vermissen seit Jahren, also teilweise seit 11 Jahren, also ein Ehemann, ein Bruder, sie werden alle vermisst. Und das ist eben alles passiert, während Sheikh Hasina an der Macht war. Es gab immer diese Vorfälle von Menschen, die einfach verschwunden sind und vermutlich entführt worden sind von Sicherheitskräften von Hasina. Und auf einmal geht die Tür auf und Mohammed Yunus kommt rein. Und ich war ganz baff, weil ich hätte das gar nicht erwartet, dass wir ihn auch sehen so nah. Und dann hat sich natürlich die Presse sofort aufgebaut und wir waren praktisch live dabei, wie er diese Frauen getroffen hat. Und er wirkte sehr zugewandt, er war sichtlich müde und auch sehr emotional. Die Frauen haben dann auch angefangen zu weinen und ihre Geschichten erzählt. Und es war wirklich beeindruckend, ihn so in Action zu sehen, quasi um 9 Uhr abends, diesen 84-Jährigen, der jetzt wirklich diese Übergangsregierung führt. Ich hatte davor gefragt, auch nach einem Interview, ja schon seit Tagen bin ich da dran, es zu versuchen, aber seine Beraterin hat gesagt, er ist viel zu busy gerade. Und dann war das Briefing vorbei und er hat ganz schnell den Raum verlassen, umringt natürlich von Sicherheitsleuten. Deswegen, da war überhaupt keine Chance, eine Frage zu stellen. Aber es war sehr besonders, dass er auf einmal da auftauchte.
Okay, krass. Boah, ich bin voll baff. Ich meine, das krass, das war ja wirklich also auch historisch. Ich muss mich gerade daran erinnern, als wir letzte Woche noch überlegt haben oder ich ihn dann ja in Paris angefragt habe, als es dann noch hieß, er sei da. Und jetzt, eine Woche später, siehst du ihn so nah und erlebst ihn. Ich bin gespannt, ob du vielleicht dann doch noch ein Interview die nächsten Tage bekommst. Und ansonsten, ja, wie sich so die Stimmung da weiterentwickelt. Aber wow, du hast einfach mal einen Friedensnobelpreisträger mal so eben hautnah getroffen.
Ja, also das war wirklich beeindruckend, Mohammed Yunus so plötzlich zu sehen. Und ich habe natürlich alles versucht, ein Interview mit ihm zu bekommen, auf allen möglichen Kanälen. Ich habe mit seiner Ex-Beraterin gesprochen und sie hat mir nur gesagt, wir haben gerade so viel zu tun, es ist gerade nicht möglich. Aber natürlich hoffen wir auch weiterhin, dass wir als ARD Studio Delhi ein Interview bekommen. Ich weiß, dass Peter ja demnächst fährt, auch Andreas. Deswegen hoffe ich sehr, dass es geholfen hat, dass ich zumindest schon mal so nah dran war.
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß noch sogar, dass du danach, und das ist ja oft so, dass wenn man irgendwie ein Interview hatte oder irgendwo war, denkt, oh, habe ich alle Fragen gestellt? Habe ich das irgendwie gut genug gemacht? Und das hätte ich doch noch fragen sollen. Das Schlimmste ist, wenn die erst nach dem Interview so richtig erzählen. Aber ich weiß noch, dass wir danach noch darüber sprachen, als er an dir vorbeigegangen ist, ob du ihm nicht direkt eine Frage hättest zurufen sollen. Aber das sind halt diese Momente, keine Ahnung, man will auch nicht übergriffig sein und unhöflich. Gleichzeitig hat man natürlich 1000 Fragen.
Genau, ich war, glaube ich, wirklich so beeindruckt von seiner Erscheinung und er ist ja auch ein älterer Herr, er ist 84, er war umringt von Sicherheitsleuten. Und als er dann plötzlich aufstand und mir so quasi entgegenkam und dann an mir vorbei aus dem Raum gegangen ist, habe ich, glaube ich, eine Sekunde gedacht, stelle ich eine Frage. Und im Nachhinein denke ich mir natürlich, ich hätte ihn einfach nur fragen sollen, ja, was hat er mit den Frauen besprochen? Aber ja, das waren so genau diese entscheidenden Sekunden und ich habe ihn an mir vorbeigehen lassen und ich bin mir sicher, er hätte wahrscheinlich auch nicht geantwortet oder seine Berater hätten ihn weggewunken. Und es ging ja dann auch weiter. Ich bin dann noch einen Tag länger geblieben, habe weitere Interviews geführt, mit Vertretern der Textilindustrie gesprochen, über die Auswirkungen der langen Proteste. Und du musstest ja zeitgleich, du warst ja wieder in Delhi und musstest dann schon umswitchen im Kopf, nämlich nach Afghanistan, ne?
Ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern mit Jakob zusammen, der letzte Woche hier noch im Studio war. Und zwar haben wir, ich meine, wir wussten ja schon, dass der 3. Jahrestag seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ansteht. Und wir haben dann schon im Vornherein mit einem Stringer, der für das ARD-Studio dort arbeitet, gesprochen und mal geguckt, was ist möglich. Also das muss man auch mal abwägen. Da hat man ja auch eine Verantwortung, genau. Und da haben wir dann die Berichterstattung für den Tag geplant. Aber das Krasse war ja, dass du die ganzen Schalten aus Dhaka gemacht hast, was natürlich auch selbstverständlich war, weil du warst im Land, ich nicht. Was soll ich da erzählen? Das wäre journalistisch super unseriös gewesen. Deswegen, das war ja für dich aber krass, aus Dhaka dann mit den ganzen Eindrücken trotzdem wieder irgendwie den Switch zu Afghanistan zu machen und dem Thema gerecht zu werden.
Genau, ich weiß auch, dass ich mittwochabends bin ich wieder ins Hotelzimmer gekommen und habe dann gedacht, okay, du musst jetzt irgendwie dir nochmal was Aktuelles anlesen, auch eben zu dem Thema 3 Jahre Machtübernahme der Taliban. Und dann, ja, saß ich morgens früh in Dhaka und habe mit, glaube ich, insgesamt 11 Radiosendern in ganz Deutschland Live-Talks gehabt, Gespräche zu dem Thema, weil das natürlich auch die Erwartung ist, weil wir sind ja als ARD-Studio Delhi eben auch für Afghanistan zuständig und wir hätten jetzt nicht sagen können, nee, ich bin aber gerade in Bangladesch. Und ich hatte aber ehrlicherweise die ganze Zeit die Sorge, dass ich aus Versehen Bangladesch statt Afghanistan sage, ist mir am Ende nicht passiert, weil man ist natürlich dann doch mit dem Kopf total bei dem Thema und es hat dann alles geklappt. Aber genau, deswegen war ich einen Tag lang quasi mit dem Kopf in Afghanistan, saß aber physisch in Bangladesch. Und dann weiß ich noch, dass wir abends im Hotel dann mit den anderen Journalisten gesagt haben, hier, lass uns mal auf einen Drink treffen, weil wir haben alle nebeneinander hergearbeitet. Ich habe andere Kolleginnen und Kollegen, die auch in demselben Hotel waren, gar nicht gesehen die letzten Tage. Und es war dann irgendwie ganz gut, weil es ist natürlich auch Teil davon, dass man in so einer Gruppe zusammen ist, sich unterstützt gegenseitig. Und das war dann irgendwie gut, wie so eine Art Debriefing an diesem Donnerstagabend. Und dann war ja schon der Freitag und ich habe dann alles noch hinbekommen, den Beitrag fertig gemacht und zwischendurch habe ich aufs Handy geguckt und ich weiß noch, dass ich mich total gefreut hätte, dass ich wieder eine Nachricht von dir hatte.
Hey, guten Morgen, Charlotte. Du bist bestimmt auch schon wach und sitzt an deinem Beitrag. Du bist doch die erste Person, mit der ich heute spreche. Deswegen klinge ich auch noch so. Ja, letzter Tag vor deiner Abreise. Ich hoffe, es klappt alles gut. Gib mir Bescheid. Erzähl gerne nochmal, was du so mitnimmst aus der Zeit jetzt. Wahrscheinlich kommen dir die 5 Tage vor wie 5 Wochen, oder? Und irgendwie halt gefühlt auch nur wie 5 Stunden.
Hi, Salam, noch aus Dhaka, Lea. Ich bin gerade ins Auto gesprungen und fahre gerade zum Flughafen. Und ich habe es gerade so noch geschafft, wirklich nochmal einen langen Beitrag zu machen mit allen Tönen. Also ich habe alles nochmal zusammengefasst. Und dann hatte auch Bayern 2, die Kollegen hatten nochmal ein Interesse an einem kurzen Vorsetzer, nennen wir das, eine kurze Chronik. Wie ist es eigentlich dazu gekommen zu den Protesten und dem Rücktritt? Und da habe ich nochmal kurz eine Minute zusammengefasst und habe es gerade wirklich so geschafft. Und jetzt hoffe ich, dass ich meinen Flieger rechtzeitig erwische. Aber irgendwie denke ich gerade so, ich wäre sehr gerne noch länger geblieben, weil in diesem Land passiert einfach gerade so unglaublich viel. Also wir haben jetzt gehört, dass Muhammad Yunus schon mit dem Menschenrechtsbeauftragten der UN gesprochen hat, der Vereinten Nationen. Da wollen wohl die ersten kommende Woche kommen, um wirklich die Ereignisse aufzuarbeiten, aufzuklären. Vor allem natürlich die mehr als 400 Demonstranten, die getötet wurden durch Sicherheitskräfte. Also das UN-Menschenrechtsbüro wird hier ermitteln und aufklären. Und dann haben wir noch gehört, dass eben viele hochrangige Regierungsvertreter aus Hasinas Regierung sich gerade verstecken, vor allem von ihrer Partei, von der Awami League. Und eine Kollegin meinte gerade, sie hätte gehört, dass auch so 5-Sterne-Hotels die jetzt ablehnen und abweisen, weil wohl viele versucht haben, sich einfach einzumieten in irgendwelchen Hotels und sich zu verstecken. Also hier passiert echt immer noch so viel. Und dann auch die jungen Studenten, die weiter hoffen, dass es wieder alles normal wird, die eigentlich ja studieren wollen, wieder zurück wollen an die Uni. Genau, aber wer weiß, ich bin mir sicher, wir sind bald wieder hier zurück im Land. Also es war auf jeden Fall eine unglaublich spannende Woche. Ja, und wie toll, dass du die Stellung gehalten hast in Delhi, in Indien, mit all den Beiträgen. Und dann auch zwischendurch Afghanistan, also ja, verrückt. Dann bis bald, ich freue mich, wenn ich wieder in Delhi bin.
Ja, gute Rückreise. Du sitzt jetzt wahrscheinlich schon im Flugzeug. Freue mich sehr, dich später dann in Delhi zu sehen. Boah, und ich kann es so gut verstehen. Ich finde, wenn man dann irgendwie eine Woche da ist, so man wächst ja auch mit den Leuten und den Geschichten, die man da erzählt, zusammen. Und die gehen ja immer weiter. Und dann will man ja eigentlich auch da bleiben, um das eben weiter zu erzählen. Weil das ist einfach am Ende doch was komplett anderes, als wenn man vor Ort ist, als wenn man das aus Agenturen sich zusammensucht. Das ist einfach nicht das Gleiche und es ist irgendwie auch unersetzbar. Und ich finde, genau das ist ja auch unser Job, von vor Ort zu berichten. Ja, einfach mega spannend. Und ja, was für eine irre Woche. Ich bin jetzt seit einer Woche heute hier. War irgendwie Anfang der Woche in Südindien, 2 Tage, kam direkt wieder, dann sofort Afghanistan, Jahrestag. Ich war noch nie im Land. Insofern haben wir uns ja auch aufgeteilt, dass du die Talks machst, weil du da warst. Deswegen bin ich froh, dass ich die Berichte gemacht habe und dass in mir auch so großes Interesse daran bestand. Weil man ja immer doch die Sorge hat, dass das alles so dort in Vergessenheit gerät mit den ganzen Krisen auf der Welt. Insofern, ja, was für eine krasse Woche. Aber jetzt kommen wir erstmal gut zurück und wir sehen uns heute Abend. Freue ich mich schon. Und dann bis später.
Ja, echt eine krasse Woche. Ich glaube, die wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben, was wir alles jongliert haben. Also du in Delhi, Bangalore, dann ich in Dhaka in Bangladesch und dann wir beide zwischendurch mit dem Kopf in Afghanistan. Peter würde wahrscheinlich sagen, eine typische Woche hier im Studio Delhi, oder? Also du hast echt dir eine super Zeit ausgesucht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war echt super intensiv und ja, kommt mir irgendwie so vor, als wäre ich schon viel länger hier.
Mhm. Und es ging ja auch dann direkt weiter, ne? Es war jetzt nicht so unbedingt so, dass wir uns beide jetzt erholen konnten.
Nee, das stimmt. Genau, es gibt jetzt ja seit schon mehreren Tagen Proteste hier auf den Straßen. Viele Ärztinnen und Ärzte protestieren, weil ja vor rund 10 Tagen eine junge Ärztin in einem staatlichen Krankenhaus in Kolkata vergewaltigt und ermordet wurde. Und das haben wir eben die ganze letzte Woche darüber berichtet und darüber werden wir bestimmt auch nächste Woche nochmal sprechen und da ja einfach auch noch weitere Hintergründe liefern.
Wer weiß, was bis nächste Woche passiert. Hier ist ja mal immer einiges los in der Region. Aber jetzt erstmal vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen, diesmal mit den verschiedenen WhatsApp-Nachrichten. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Themenanregungen vielleicht oder auch wenn ihr jetzt Gedanken habt beim Hören dieser Folge, schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, wie immer an neudeli@ndr.de. Und tschüss sagen erstmal für diese Woche
Lea
und Charlotte. Bis bald. Ciao.
Hey, Kunstverbrechen, der True Crime Podcast aus der Kunstwelt ist zurück mit einer neuen Staffel.
Freud's Bacon Portrait ist eine Ikone.
Es geht um einen krassen Cold Case und unsere bisher härteste Recherche bei Kunstverbrechen.
Das ist wirklich das Allerschlimmste gewesen.
Gemeinsam mit euch suchen wir ein vor über 30 Jahren gestohlenes, sehr wertvolles Gemälde.
I would like to believe that it was stolen from love.
Es wird eine nervenaufreibende und möglicherweise gefährliche Reise zwischen Berlin, London, Leipzig und einem geheimen Ort in Norddeutschland.
Er hat mir auch relativ eindeutig gesagt, dass wenn dieser Mensch die Tür überhaupt aufmachen wird, er nicht auf die Fragen eingehen wird, sondern eher handgreiflich werden wird.
Können wir den Cold Case wieder heiß machen und das gestohlene Bild finden? In der ARD Audiothek hört ihr alle Folgen von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.